Morgen, Gregi.
Guten Morgen, Dori.
Der Fünfe-Club fordert sein Tribut. Wir sehen kaum Feuer am Bildschirm.
Dafür haben wir heute einen besonders spannenden Artikel auf der Tagesordnung, der Artikel 186. Stationäre Begutachtung habe ich in meinem Berufsalltag noch gar nie gehabt.
Nein, ist ein spezieller Artikel.
Genau. Ganz kurz, komm, wir gehen noch Absatz für Absatz durch.
Sehr gut.
Absatz 1, Staatsanwaltschaft und Gericht können eine beschuldigte Person in ein Spital einweisen, wenn es für die Ausarbeitung von einem ärztlichen Gutachten erforderlich ist.
Also es geht um eine stationäre Begutachtung. Das heisst also immer, wenn eine ambulante Begutachtung selber nicht langt. Also es muss medizinisch indiziert sein, dass da jemand stationär muss untergebracht werden.
Genau, und in diesem Zusammenhang sicher wichtig, eine stationäre Begutachtung kommt nicht in Frage, wenn jemand die Mitwirkung an einer Exploration verweigert. Das geht dann richtig beugehaft. Also für das ist es nicht gedacht, dass man wirklich ärztliche oder medizinische Gründe sind, die dafür sprechen müssen. Man braucht auch ein stationäres Setting, gerade in einem Spital. Es steht ja auch in einem Spital.
Eben, es steht in einem Spital. Also gemeint ist wahrscheinlich eine psychiatrische Klinik.
Dann Absatz 2. Sofern die beschuldigte Person sich nicht bereits in Haft befindet, durch die Staatsanwaltschaft und Zwangsmassnahmengericht Spitaleinweisung beantragen und das ZMG entscheidet über den Antrag in einem schriftlichen Verfahren.
Also ich finde es ein bisschen speziell, dass da kein mündliches Verfahren nötig ist, sondern in einem schriftlichen Verfahren, zumal die Person ist ja in Freiheit in dem Moment, bevor die Anordnung, also müsste man sie ja schon anhören.
Zumindest, dass sie optional die Möglichkeit hat, wir kommen mit dem Schluss vom Artikel dazu, wie man das vermutlich kann erzwingen. Speziell finde ich an dem Absatz 3, dass, und das ist ein Ausreißer, Irrtum vorbehalten, dass das Gericht in eigener Kompetenz vor einer Verurteilung kann über einen Freiheitsentzug entscheiden.
Da muss man vielleicht als Kontext mitgeben, dass das eben zum Beispiel bei Sicherheitshaft nicht der Fall ist. Da ist ja dann das Zwangsmassnahmengericht, muss die Sicherheitshaft anordnen. Aufwartung von der Staatsanwaltschaft und nicht das mit der Sachfragen betrauten Gericht.
Genau, erst nach einer Verurteilung oder als Folge von einer Verurteilung kann dann das Gericht in der eigenen Kompetenz machen.
Ja, da haben wir eine kleine Inkongruenz im Gesetz. Ja.
Genau. Absatz 4, der Spitalaufenthalt ist auf die Strafe anzurechnen. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen dazu.
Ja, das gilt ob offen oder geschlossen Einrichtung. Das ist unabhängig von dieser Frage.
Und im Übrigen, das ist der 5. Absatz, richtet sich die stationäre Begutachtung sinngemäß nach den Vorschriften über die Untersuchungs- und Sicherheitshaft.
Also da meint man Besuchsrecht, Kontrolle von Post, ärztliche Betreuung, Beschwerderecht. Also es ist nicht ohne.
Und ich kann mir eben auch, um da Klammern zu schliessen, wenn das sinngemäß Anwendung findet, sollte man ein Entlassungsgesuch aus der stationären Begutachtung stellen und so eine Anhörung dann spätestens dann erzwingen. Wenn es schon bei der Anordnung von der stationären Begutachtung nicht so möglich ist.
Aber eben, wir haben das jetzt beide in unserer Praxis noch nie erlebt. Was man erlebt, ist, dass die Leute schon in U-Haft sind und dann für eine Begutachtung verschoben werden in eine Klinik.
Oder wenn es nicht dermaßen schlecht geht, dass es ein Klinikaufenthalt bedingt, zum Beispiel im Inseli.
Mhm.
Und dass man dort unter Aufrechterhaltung von der Haft eine Klinikeinweisung
macht. Ja, und die Problematik ist damit meistens einhergehend, dass es einfach viel zu wenig Plätze hat. Also hast du sehr viele psychisch kranke Leute in der Untersuchungshaft, was ich hochproblematisch finde und natürlich auch im Gefängnis eine unglaubliche Belastung für das Personal mit sich bringt. Immerhin hat man jetzt im Limmatal eine spezielle Abteilung geschafft, die Kriseintervention, dass Leute, die akute Probleme haben und man eben keinen Klinikplatz findet oder aus welchen Gründen auch immer, die kann notfallmässig medizinisch betreuen.
Mhm. Und das ist gar nicht so spektakulär, was ich Berichte darüber bekomme vom Limmatal. Das gehört sogar in gemischten Vollzug, Männer und Frauen zusammen. Das ist offen, man tut teilweise zusammen kochen, das ist also ein bisschen ein WG. Das geht relativ unproblematisch und führt zu einer entspannten Atmosphäre. Und man darf sich natürlich dann mit Fug fragen, machen wir nicht, wenn wir nicht gerade all Haft, wenn wir die Haft nicht gerade allgemein so vollziehen. Natürlich ist das Personal intensiver, Aber es ist jetzt auch kein Rocket Science, was sie dort machen im Limmatal, sondern es ist einfach mehr Betreuung rum, mehr Anteilnahme, ein engeres Setting, wo, wenn man enger in Beziehung ist zur Russenwelt und zu seinen Mitinsassinnen, dann geht es einem in der Regel automatisch besser.
Sicherlich besser, ja. Und was mich auch noch wundern nimmt, die Leute, die dort landen, denen geht es ja psychisch schlecht. Und mich würde noch interessieren, ob es da quasi gewisse Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gibt, wo häufig beschuldigte Personen haben, die dort landen. Das gibt nämlich auch Rückschlüsse über die Verfahrensführung. Das kann man ja auch ein bisschen gerechter, fairer, transparenter oder mehr druckend machen. Und wenn da gewisse Leute Spitzen hätten, weil es viele Leute dort hätten, die müsste man vielleicht einmal genauer anschauen, warum das so ist.
Ich bin aber nicht sicher, ob die Verfahrensleitung darüber entscheidet, über den Ort, wo eine Person in Haft ist. Ich glaube, das ist das Juve, das entscheidet.
Nein, das meine ich nicht. Aber zum Schauen, wenn du jetzt der Staatsanwalt Münch bist, wo regelmäßig Leute drin hat, könnte ja das dann schon Rückschlüsse zulassen zu der Art und Weise, wie du deine Untersuchungsverfahren führst.
Hast du mich jetzt gerade Staatsanwalt Münch genannt? Oder hast du mich okay, ich weiss, was du meinst, aber ja, aber das ist ja oft auch doch auch multikausal, wie jemand in so einer Situation kann kommen, dass man das so kann.
Okay, mir ist zugetragen worden, dass es ein paar wenige Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gibt, wo besonders häufig Beschuldigte dort landen. Und das stimmt überein mit dem Bild, wo ich persönlich auch das Verfahren mit den betreffenden Personen habe, dass die das ein bisschen anders führen, als man das aus einem Gerechtigkeitsgefühl als angemessen erachtet. Und das wäre eben ein Tool, um mal zu schauen, wer in unserer Strafuntersuchung ist allenfalls, warum, hat besonders oft mit Leuten zu tun, die in psychische Ausnahmesituationen kommen. Weil wir sind in einer Untersuchungshaft, das gilt die Unschuldsvermutung, man sollte Leute nicht übermässig plagen. Aber das ist mein Standpunkt, ja.
Ja, sicher spannend. Man müsste aber dann gerade ein weiteres Kriterium dazu ziehen. Gibt es gewisse Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, wo im Durchschnitt Haft länger geht als bei anderen?
Das wäre auch super
spannend. Die Länge von der Haft, ja, kann auch sicher sich aufs mentale Wohlbefinden definitiv auswirken.
Das stimmt, ja.
Oder jetzt ganz.
Aber da wäre aber auch das ZMG in der Pflicht, dass man einfach viel mehr einfordern würde. Staatsanwalt, du willst Verlängerung von der Haft. Sag uns genau, was du alles willst machen, in welchem Zeitrahmen. Dass man da wirklich auch ein Programm hat, dass da die Leute nicht alles so im Luftleeren ist. Und dann kurz vor Ablauf von der 3-Monats-Frist wird dann eine Einvernahme pro forma durchgeführt, dass man immerhin etwas gemacht hat. Also da könnte das ZMG schon viel mehr dahinter sein und schauen, dass die Verfahren auch wirklich mit Nachdruck vorantrieben werden.
Da sind wir bei unserem dritten Evergreen, nach 141 Absatz 2, nach Artikel 147 haben wir noch die Haftsituation. Aber in Artikel 186 gibt ja so wenig her, dass es logisch ist, dass man da abdriftet. Ich habe da auch noch eine These dazu, zur Haft.
Du sagen?
Es gibt ja Kantone, wo praxisgemäß, wenn es um Haft geht, nur wegen Kollusionsgefahr, die erste Haft zumindest bei der Anordnung befristet.
Mhm.
Basel-Stadt zum Beispiel, und dann gibt es auch andere Kantone. Und meine These ist, dass wenn man schweizweit Untersuchungshaft nur wegen Kollusionsgefahr Dauer vergleicht, ist die Dauer von der U-Haft in Kantonen, wo es praxisgemäss das erste Mal, also über den Klee bei allen Fällen, praxisgemäss bei der ersten Ordnung eine Befristung gibt auf 2 oder 4 Wochen, insgesamt die Haft deutlich kürzer dauert als in Kantonen wie Kanton Zürich, wo man einfach mal platt 3 Monate gibt und sagt, ja, wir können ein Haftentlassungsgesuch stellen, und die Staatsanwaltschaft ist selbstverständlich bemüht, die Haft so kurz wie möglich zu behalten. Was meinst du zu dieser These? Würde man da Evidenz finden im Rahmen einer Untersuchung?
Es wäre sehr spannend anzuschauen. Ich finde es auch erstaunlich, ich habe letztens eine Statistik gesehen, wo man sieht, wie hoch ist die Haftquote auf 100'000 Einwohner. Und da gibt es ja auch immense Unterschiede. Ich glaube, der Spitzenreiter an Haftquote ist Genf, und ich glaube, Uri ist die mit der niedrigsten Haftquote auf 100'000 Einwohner. Irrtum vorbehalten, ich tue es so aus der Erinnerung berichten. Aber das finde ich super spannend, die riesen Unterschiede.
Mhm. Und ja, aber nochmal kurz bei meiner These zu bleiben.
Nein, eben, was ich wollte sagen, dass man hat schon Zahlen. Man müsste aber dann neugierig sein und sagen, tiefer steigen. Warum ist das so?
Weil das Argument ist natürlich jetzt gerade in der Zürcher Praxis, ja eben, wie ich gesagt habe, die Staatsanwälte, die wollen nicht etwa zwingend 3 Monate in Haft behalten, man kann ein Haftentlassungsgesuch stellen, die tun schon Zeit nach, die Einvernahmen zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass Staatsanwälte und Staatsanwältige, die aus bösem Willen das maximal rauszögern auf die 3 Monate, sondern die sind wie wir, die funktionieren fristgebunden.
Ja, glaube ich auch.
Also wir können, viele Juristinnen und Juristen oder Anwältinnen und Anwälte können ja nur arbeiten mit den Fristen und das tut ihre Agenda vorgeben. Und wenn halt steht, in 4 Wochen statt in 12 Wochen durch, ist die Haft weg, dann wird einfach der Kampftermin, die parteiöffentliche Beweisabnahme, wird einfach schneller gesetzt.
Und das macht ja auch im Sinn von einer Warenfindung sehr viel Sinn, weil je näher, je zeitnäher die Einvernahme stattfindet, desto besser auch noch das Erinnerungsvermögen. Also ich finde es dann schon, wenn man nach 2-3 Jahren Zeugen hört, also was erwarten wir denn noch? Oder da wird ja, das ist ja die Erinnerung überlagert, mehrfach.
Ich fände es spannend, wenn man die Daten könnte erheben, wenn man dort könnte Evidenz schaffen, wenn es überhaupt möglich ist. Und ich denke, mit so Facts, falls sich die These natürlich bestätigt, kann mir auch wieder leid werden.
Ja, sicher.
Ist das auch für das Zwangsmassnahmengericht vielleicht anders zum Argumentieren, haben vielleicht mehr in der Hand oder führt vielleicht mal zu einem Umdenken, dass auch im Kanton Zürich bei Kollisionsgefahr, wie du gesagt hast, jetzt, dass man da klare Anweisungen setzt oder klare Erwartungen zum Ausdruck bringt, das kann mit einer Frist sein, hey, bis dann und dann sollte das möglich sein. Wenn du verlängern musst, dann erklär mir doch das nächste Mal bitte, warum hast du verlängern müssen. Und dann kommen sie es ja eh über, wenn sie es gut erklären können.
Ja, natürlich. Und ich glaube, weißt, wenn das irgendwie umstellen, dass man sagt, okay, zeitnah müssen die wichtigsten Beweise abgenommen werden. Es ist wahrscheinlich einfach ein Umstellen vom ganzen Apparat. Es kostet einmal einen Kraftakt, aber dann wäre das ja wie normal.
Ich glaube ich auch, dass das sehr überblickbar wäre, ja.
Also insgesamt wird der Aufwand ja nicht grösser, sondern eher kleiner. Man macht es dann einfach sofort und nicht erst in 2 Jahren. Gut, ja, jetzt haben wir doch das zu einer richtigen Folge können ausweiten.
Ich wünsche dir ganz einen schönen Tag.
Ja, gleichfalls. Gehen wir gerade wieder ins Bett.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.